Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigttext steht gleich im Anschluss an unsere erste Schriftlesung. Wir bleiben also im Buch Jesaja, Kapitel 28, und hören jetzt auf die Verse 14 bis 22. Jesaja 28, Verse 14 bis 22. Der eigentliche Text, unter den wir uns dann stellen, ist der Vers 16. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Weil ihr sprecht: Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Darum, so spricht Gott der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Ja, sie wird jeden Morgen daherkommen, bei Tag und bei Nacht. Und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören. Denn das Bett wird so kurz sein, dass man sich nicht darauf ausstrecken kann. Und die Decke so schmal, dass man sich nicht in sie einwickeln kann. Denn der Herr wird aufstehen, wie auf dem Berg Perazim, und wird beben vor Zorn, wie im Tal von Gibeon, um sein Werk, ja sein fremdartiges Werk auszuführen und seine Arbeit, ja seine unerhörte Arbeit zu vollbringen. Und nun treibt keinen Spott, dass eure Fesseln nicht fester gemacht werden, denn ich habe von dem Herrscher, dem Herrn der Herrscharen gehört, dass Vertilgung und Strafgericht über das ganze Land beschlossen ist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Es wird Zeit, dass wir mal Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe aus dem Buch Jesaja. Ihr habt sicherlich schon ganz vergessen, was wir bei den letzten Malen besprochen hatten. Es ist ja auch schon etliche Wochen her. Ich erinnere noch mal daran, dass in den vorangegangenen Kapiteln, also bis zum Ende des Kapitels 27, dass wir dort viele tröstende Worte für das Volk Gottes gefunden hatten. Ja, ganz am Schluss des Kapitels 27 lesen wir von der wunderbaren Sammlung Israels aus allen Völkern, weil ihre Sünde vergeben sein wird und sie wieder zu Gott kommen dürfen. Aber jetzt mit Kapitel 28, wir haben es schon in der ersten Schriftlesung bemerkt, werden offenbar wieder härtere Töne angeschlagen. Und diese Stimmungswechsel, die sind für uns, die wir nun schon so lange im Buch Jesaja unterwegs sind, nichts Neues. Diese Wechsel zwischen Verheißung und Verdammung haben wir zwischen den Kapiteln und sogar innerhalb eines Kapitels immer wieder beobachtet. Und wenn ihr euch nochmal erinnern möchtet, haben wir das auf zwei Gründe zurückgeführt. Zum einen redet Jesaja ja immer zum ganzen Volk. Er redet ohne Unterschied zu den Erwählten und zu den Verworfenen. Zu der Masse der unbußfertigen Sünder und zu dem bewahrt gebliebenen Überrest. Da ist es doch nur normal, dass auch seine Verkündigung zweigleisig ist. und diese zwei gegensätzlichen Botschaften von Gericht und Erlösung umfasst. Die Botschaft vom Gericht als Ankündigung und Warnung, die Botschaft von der Erlösung als Verheißung und Versicherung. Und der zweite, ja eigentlich tiefere Grund, liegt darin, dass diese beiden Botschaften und Ereignisse eng miteinander verbunden sind. Auch darauf sind wir bei früheren Gelegenheiten schon ausführlich eingegangen. Jesaja macht dem Volk immer wieder klar, dass es keine Erlösung geben kann ohne Gericht. Das Gericht über die Sünde und die Sünder ist gleichsam der Weg, durch den der Überrest des Volkes Gottes von seiner Sünde erlöst wird. Ja, wir hatten dazu so einen Kernvers, einen Lernvers gefunden in Jesaja 1, Vers 27, wo es heißt, Zion wird durch Gericht erlöst. Laut Elberfelder Übersetzung, in der Schlachter ist es etwas anders, aber sinngemäß meint es dasselbe. Zion wird durch Gericht erlöst. In dieser Hinsicht ist also dieser erneute Umschwung in der Stimmung, in der Ausrichtung der Verkündigung nichts Besonderes. Denn die Wirklichkeit, in der sich das Volk Gottes befindet, ist ja auch immer noch die gleiche. Schon die ersten Verse machen deutlich, wie schlimm die Situation ist. Ja, denken wir nochmal an das, was wir in der ersten Schriftlesung gesehen haben. Zunächst wird hier Ephraim, gemeint ist also das Nordreich Israel, genannt, das in seinem Stolz, seinem Hochmut reif geworden ist für das Gericht durch die Hand der Assyrer. Die Verse 1 bis 4 des Kapitels 28 kündigen die bevorstehende Vernichtung Israels durch Assyrien an. Nach einem kurzen Wort des Trostes für den, wie es hier heißt, Überrest, in den Versen 5 und 6 wendet sich der Prophet ab Vers 7 seinem eigenen Volk zu, nämlich Juda. Das ist vielleicht nicht ganz deutlich, aber wenn wir mal in Vers 7 schauen, steht dort der Begriff diese. Mit der Bezeichnung diese verweist Jesaja nicht auf die Leute, von denen vorher die Rede war, sondern auf die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung. Diese hier, also auf das Volk Juda und dort nun insbesondere auf die geistlichen und weltlichen Führer in Juda. Ja, denn in Juda sieht es keineswegs besser aus als im Nordreich. Jesaja gibt hier eine Reihe sehr unschöner, sehr unappetitlicher Beschreibungen des Zustands. Es ist nicht klar, ob wir das so wörtlich nehmen müssen, oder ob lediglich ein sehr drastisches, sehr anschauliches Bild des völligen geistlichen Verfalls gezeichnet wird. Das ist im Grunde auch belanglos, denn dass der Verfall erschreckend sein muss, das wird uns in jedem Fall klar vor Augen gestellt. Der Grund für diesen Verfall, für diesen absoluten Verfall in den völligen Schmutz, das völlige Elend, ist die Verachtung des Volkes für das von Jesaja verkündete Wort. Sie können das Wort, das Jesaja verkündigt, einfach nicht mehr hören. Wo Jesaja auftritt, da drehen die Leute sich weg, lachen sie ihn aus, da hören sie nicht hin. Ach, der schon wieder. Dieser Plagegeist mit seinem ewigen Gerede vom Gericht und Erlösung. Sieht Jesaja denn nicht, dass unsere Gesellschaft im Moment ganz andere Probleme hat? Nicht, er sagt es doch selbst, unsere Priester haben ein Alkoholproblem, Verdauungsprobleme. Die Tische sind besudelt, alle Plätze verdreckt. Will Jesaja nicht endlich mal diese relevanten, praktischen Probleme ansprechen? Warum langweilt er uns mit den alten Geschichten? Und warum redet er so undurchsichtig, so vertrackt über die Zukunft? Was nützen uns denn all die religiösen Zeremonien, auf die er immer wieder hinweist, die er so hochhält? Was will er nun mit diesen ganzen Vorschriften und Satzungen? Ja, das war ihr Vorwurf an die Verkündigung Jesajas. Sie sei nichts weiter als Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Für die große Mehrheit im Volk ergab die Verkündigung Jesajas einfach keinen Sinn. Sie war unverständlich, sie war nicht relevant. Und auch wir geben gern zu, dass wir oft Schwierigkeiten haben, die Botschaft des Buches Jesaja zu erfassen. Aber ich denke, im Lauf dieser Predigtreihe ist uns doch hoffentlich mehr als einmal klar geworden und ist es uns gelungen zu verstehen, worum es dem Propheten wirklich geht. Denn hinter dem, was Juda hier als einen Berg von unverständlichen und nutzlosen Vorschriften und Satzungen ansah, haben wir doch Christus gesehen. Denn auch das Buch Jesaja ist Evangelium von Jesus Christus. Genau wie die ganze Heilige Schrift Evangelium von Jesus Christus ist. Nicht nur vier Bücher im Neuen Testament, die zufällig so heißen. Die ganze Heilige Schrift ist die frohe Botschaft vom Sieg Christi über die Sünde und von unserer Errettung durch dieses Heilswerk Christi. Spätestens seit der sogenannten Urverheißung im ersten Buch Mose Kapitel 3 dreht sich im Grunde alles nur noch um Christus. Um sein Kommen, um sein Heilswerk, um seinen Sieg, um seine Verherrlichung und um die Bedeutung all dessen für das Volk Gottes. Auch das Buch Jesaja handelt nur davon. Wir hatten mal die Frage gestellt, aus welchem alttestamentlichen Buch denn im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Das ist, na gut, es ist nicht Jesaja, es sind die Psalmen. Aber an zweiter Stelle kommt tatsächlich Jesaja. Das liegt nicht nur daran, dass das Buch Jesaja besonders lang ist, sondern dass Jesaja in seiner Prophetie so deutlich auf Christus hinweist. Ja, auf Christus hingewiesen zu werden, Christus zu sehen, das heißt auch die eigene Sünde und Verdorbenheit und Verlorenheit zu sehen und eingestehen zu müssen. War es das, was die Priester und die obersten Führer in Juda unbedingt vermeiden wollten? Wie sehr sie in ihrem Hochmut und ihrer Gottlosigkeit verhärtet sind, macht der Vers 15 deutlich. Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Egal, was du, Jesaja, uns ankündigst, du kannst uns nicht erschrecken. Wir haben unsere Zukunft selber in die Hand genommen. Gefahr droht in dieser Welt nur denen, die den lächerlichen Ordnungen und Gesetzen Gottes folgen, wie unmündige Kinder. Wir aber sind erwachsen. Wir sind selbstständig. Und wir machen uns unsere Fähigkeit zu lügen und zu betrügen zunutze, um dem Tod und dem Gericht zu entgehen. So reden die Führer des Volkes Gottes. Das ist eine ungeheuerliche Provokation. Und auf diese ungeheuerliche Provokation antwortet Jesaja. Genauer gesagt, Gott antwortet durch Jesaja. Und er antwortet in unserem eigentlichen Kernvers, unserem Predigtvers, dem Vers 16. In Vers 16, der ja oft für sich zitiert und hervorgehoben wird, beginnt also kein neuer Abschnitt, sondern er ist die nahtlose Fortsetzung des Vorhergesagten. Die Verse 15 und 16 sind ganz eng miteinander verbunden durch das Wortpaar weil, darum. Weil ihr solches redet und tut, darum will ich euch antworten. Ich werde euren angeblichen Bund mit dem Tod zerbrechen und das Gericht ganz gewiss über euch bringen. Aber vor allem antwortet der Herr hiermit: Siehe, schaut genau hin, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Ja, der kostbare Eckstein Zions. Das soll nach dieser etwas längeren Einleitung das Thema der Predigt sein. Der kostbare Eckstein Zions. Wir stellen uns unter den Vers 16 und beantworten zu diesem sonderbaren Stein drei Fragen. Erste Frage: Was bedeutet der Stein? Zweite Frage: Wie wird der Stein gelegt? Und dritte Frage: Was bewirkt der Stein? Die Bedeutung, die Grundsteinlegung und die Wirkung. Das Bild von dem Stein, von dem Eckstein, das hier gezeichnet wird, ist uns ganz sicher gut bekannt. Das wird in der Bibel an vielen Stellen aufgegriffen. Ich möchte hier nur mal zwei Stellen aus dem Neuen Testament zitieren. Und zwar eine aus Matthäus 21. Dort redet Jesus zu den Pharisäern: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Matthäus 21, Verse 42 bis 44. Und eine zweite Stelle aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Dort schreibt der Apostel: Darum steht auch in der Schrift, und jetzt zitiert er Jesaja: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens, ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben, wozu sie auch gesetzt sind. Wir können noch viel mehr solche Stellen aufführen, die Bezug auf diesen Eckstein nehmen. Was uns bei fast allen Stellen auffallen würde, ist der Kontext, der Zusammenhang, in dem sie auftauchen. Sie stehen nämlich fast immer vor dem Hintergrund einer Gerichtsankündigung. Nicht erstaunlich, wenn von Christus als dem wunderbaren Eckstein, dem kostbaren Eckstein die Rede ist, geschieht das immer vor dem Hintergrund einer Gerichtsankündigung. Fast immer. Und so ist es auch ja auch hier bei Jesaja. Die Sünde des Volkes ist Anlass für eine Gerichtsankündigung. Und wie äußert sich das Gericht? Darin, dass dieser Eckstein gelegt wird. Das Gericht ist nicht der einzige Grund, den Stein zu legen, aber steht klar im Vordergrund. Ja, uns ist natürlich schon längst aufgefallen und wir wissen es auch, nicht erst seit heute, dass dieser Stein nicht für sich selbst steht. Es geht nicht um einen Stein, sondern der steht symbolisch für etwas anderes. Also für jemand anderen. Nicht? Petrus macht das an einer anderen Stelle deutlich, nämlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, wo er sich vor den obersten Priestern verantworten muss. Da spricht er nämlich zu ihnen: So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Nicht also ganz klar und unmissverständlich, dieser Stein verkörpert niemand anderen als Jesus Christus. Und zwar ausdrücklich Christus als Gekreuzigten und Auferstandenen. Dieser Christus ist der Eckstein Zions. Und wir wollen jetzt mal auf einige Aspekte dieses Bildes eingehen. Was wird uns über diesen Stein im Predigtvers gesagt? Wie wird er beschrieben und geschildert? Erstens ist hier die Rede von einem Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Ecksteine oder Grundsteine gibt es auch heute noch. Aber sie haben heute eine ganz andere Bedeutung als damals. Auch wir kennen so etwas wie eine Grundsteinlegung bei neuen Gebäuden, vor allem bei wichtigen öffentlichen Gebäuden. Aber das ist heute nur noch eine symbolische, eine dekorative Handlung. Früher war es eine technische Handlung, eine ingenieurmäßige Handlung. Was früher die Grund- und Ecksteine eines Gebäudes waren, das ist heute eigentlich das Fundament und eine spezielle Statikstruktur. Wenn wir also hier bei Jesaja von einem Eckstein lesen, haben wir an ein Fundament zu denken. Und zwar nicht an irgendein Billigfundament, sondern wörtlich an ein fest fundiertes Fundament, an eine fest gegründete Gründung. Also eine festere Verankerung kann man sich nicht vorstellen. Dieser Stein ist also das Fundament, die statische Grundlage eines ganzen Bauwerks. Und als Eckstein gibt er zugleich auch die genaue Ausrichtung des Bauwerks vor. Liegt der Eckstein nur ein wenig schief, wird das ganze Bauwerk in Mitleidenschaft gezogen. So wichtig ist der Eckstein. Er bestimmt das Wesen, die Stabilität und die Ausrichtung des ganzen Baus. Was heißt das für Christus als Eckstein? Für Christus als das Fundament Zions. Das heißt ganz einfach, dass ohne Christus nichts geht. Wenn Christus in der Gemeinde auch nur ein kleines Stück zur Seite geschoben wird, dann gerät alles in Unordnung und stürzt unvermeidlich ein. Für eine solche Gemeinde besteht keine Hoffnung. Nun wird es kaum jemand wagen, den Namen Jesus Christus ganz aus der Gemeinde zu verbannen. Aber es reicht schon völlig aus, ihn nicht als den zu kennen und zu bekennen und anzubeten, als den ihn die Schrift offenbart. Zweifel an der Jungfrauengeburt zum Beispiel. Hinterfragen seiner Wunder. Spekulation über die Bedeutung und Wirksamkeit seines Todes am Kreuz. Leugnen der Auferstehung. Wenn die Gemeinde nicht den ganzen Christus der Schrift bekennt, dann hat sie diesen Eckstein verrückt und dann geht sie zugrunde. Das sagt Christus selbst an einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium, auch wenn diese Stelle oft missverstanden wird, nämlich in einem Dialog mit Petrus. Dort spricht Petrus zu Christus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Es wird oft so verstanden, gerade im Katholizismus, ganz wichtig, dass Petrus, die Person des Petrus, der Felsen ist, auf dem die Gemeinde errichtet wird. Und der Nachfolger Petrus, oder Petri ist ja angeblich der Papst, und darum ist der Papst die Grundlage der Kirche. Aber darum geht es hier in der Aussage gar nicht, denn nicht Petrus ist der Felsen, sondern Petrus' Bekenntnis zu Christus als dem offenbarten Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Felsen. Das Bekenntnis zum Christus der Schrift, das ist der Grundstein der Gemeinde. So viel zu dem Element der festen Gründung. Zweitens wird uns in diesem Vers der Stein als bewährt bezeichnet. Ein bewährter Stein. Jetzt geht es also nicht mehr so um die Funktion, sondern um die Qualität. Wir könnten zum Beispiel auf die Idee kommen, einen anderen Eckstein zu suchen, solange der nur fest und unverrückbar ist. Ist doch auch Stabilität gewährleistet, oder nicht? Warum ausgerechnet Christus? Was ist am Fundament namens Christus anders als an anderen Fundamenten? Diese Frage lässt sich am einfachsten beantworten, indem wir an das Bauwerk denken, das auf diesem Fundament errichtet ist. Es geht hier ja nicht um irgendein Bauwerk, sondern es geht um die Gemeinde. Es geht um das Volk Gottes. Mit diesem Volk will Gott Gemeinschaft haben. Er, der vollkommen heilige und gerechte Gott. Und darum muss sein Volk ebenso heilig und gerecht sein. Wir sollen, wie Paulus an die Epheser schreibt, zu einem heiligen Tempel im Herrn heranwachsen. Damit aber das Volk Gottes ein heiliger und gerechter Tempel sein kann, muss auch sein Grundstein, sein Eckstein heilig und gerecht sein, so wie Gott selbst. Und wer ist so heilig wie Gott? Niemand ist das. Nur Gott selbst ist heilig. Und darum kann auch nur Gott selbst der Eckstein sein, nämlich in der Person des Sohnes, Jesus Christus. Christus war und ist der Einzige, der imstande ist, sich vor Gott als Heiliger und Gerechter zu bewähren. Er hat den vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gesetz geleistet. Er hat den Zorn Gottes über unsere Sünde getragen. Er hat Leiden und Gericht und Tod über sich ergehen lassen, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun. Und er hat den Tod durch seine Auferstehung besiegt und überwunden und ist dadurch nicht nur ein bewährter Eckstein geworden, sondern noch was ganz anderes, nämlich ein lebendiger Eckstein. Darum können auch wir, die wir in dem Tod Christi und in seiner Auferstehung in ihm waren, als lebendige Steine in den Bau eingefügt werden und immer mehr zu Gott hinwachsen. Wir brauchen keinen vermeintlichen Pakt mit dem Tod zu schließen, wie die gottlosen Führer Judas das taten, sondern wir haben den Tod in Christus überwunden. In all dem hat Christus sich also bewährt und als der erwiesen, als der Einzige erwiesen, der diesen großartigen Bau fest und sicher tragen kann. Die dritte Eigenschaft, die uns genannt wird, ist das Attribut kostbar. Der Eckstein, den Gott legt, der ist ihm kostbar. Er ist das Wertvollste, das er besitzt. Ja, wer will das bestreiten? Gott hat kein Tier als Opfer dahingegeben, auch nicht irgendeinen Menschen, nicht mal seinen besten Freund, sondern seinen eigenen und einzigen Sohn. Etwas Wertvolleres und Kostbareres gibt es für Gott nicht. Dieses eine hat er für uns dahingegeben. Begreifen wir, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist, dass er das getan hat. Wie wertvoll und kostbar wir in seinen Augen sein müssen, dass er sogar seinen Sohn nicht verschont hat, um mit uns Gemeinschaft haben zu können und sich dadurch zu verherrlichen. Christus ist nicht nur ein festgegründeter, nicht nur ein bewährter, sondern auch ein ungemein kostbarer Eckstein. Und ungemein kostbar sind darum in den Augen Gottes auch alle, die auf diesen Eckstein gegründet sind. Und viertens entdecken wir hier noch ein Element, nämlich den Begriff Zion. Der Stein wird in Zion gelegt. Und dieses Wort richtet sich ganz besonders an die obersten Judas, die sich einbilden, Volk Gottes zu sein, sich aber hartnäckig gegen Gottes Wort sträuben. Nicht irgendwo, sondern mitten unter ihnen, in Zion, wird der Stein gelegt und auf ihm das wahre Volk Gottes errichtet. Natürlich denken wir dabei sofort an die historische Tatsache, dass Jesus dem Fleisch nach tatsächlich aus dem Stamm Juda hervorgegangen ist. Im Grunde ist das hier die gleiche Ankündigung wie in Jesaja 7, die Jungfrauengeburt. Der Herr gedenkt an das Elend seines Volkes und bringt aus seiner Mitte auf wunderbare Weise den Erlöser hervor. Aus seiner Mitte. Und damit sind wir beim zweiten Teil der Predigt angelangt und der Frage, wie der Eckstein, von dem wir hier lesen, denn gelegt wird. Wie kommt der Eckstein an seinen Platz? An den richtigen Platz, an dem er fest gegründet ist und das Fundament des Volkes Gottes bilden kann. Ich habe schon angesprochen. Der Eckstein wird gegründet in dem Kommen Christi in diese Welt. Die heilsgeschichtliche Grundsteinlegung der Gemeinde findet in dem historischen ersten Kommen und dem Dienst Christi statt. Aber dazu gibt es ja einen Vorlauf. Die Heilsgeschichte beginnt ja nicht erst mit der Geburt Jesu, sondern viel, viel früher. Ja, sie beginnt schon vor aller Zeit im Ratschluss Gottes. Vor aller Zeit hat Gott beschlossen, sich ein Volk zu erwählen und zu erretten. Und zum Haupt dieses Volkes, also mit anderen Worten, zum Grundstein, zum Eckstein dieses Volkes, hat er seinen Sohn Jesus Christus bestimmt. Und dieses Volk, das Gott sich erretten wollte, war wie die gesamte Menschheit in Sünde gefallen, war totgeweiht. Denn nur so konnte sich Gott in der Errettung dieses gefallenen Volkes als der gnädige und barmherzige Gott zeigen und verherrlichen. Und darum geht es immer. Gott will sich in seinen Werken, in allem, was er tut, verherrlichen. Und alles muss diesem Zweck dienen. Alles muss der Ehre und Verherrlichung Gottes dienen. Und darum sandte er seinen Sohn unter sein Volk, unter sein gefallenes, verlorenes und doch von Ewigkeit her erwähltes Volk. Und so legte er den Eckstein in Zion. Christus ist aus Juda hervorgegangen, ist damit unter das Gesetz gestellt worden, damit er ein wahrer Stellvertreter seiner Brüder sein konnte. Gott schickt seinen Sohn in den schrecklichsten und finstersten Tod, in den tiefsten Abgrund hinab. Er überschüttet ihn mit all seinem Zorn, mit der allerhöchsten Strafe, um seiner eigenen Gerechtigkeit Genüge zu tun. Und das ist das Werk am Kreuz. Gott gibt sein Kostbares in den Tod, nämlich seinen Sohn, damit der sich darin bewährt. Und er hat sich bewährt. Ich habe schon darauf hingewiesen. In der Auferstehung und Verherrlichung Christi hat Gott diese Bewährung bestätigt. Und so ist der kostbare, bewährte Eckstein in Zion gelegt worden. Und mehr noch, Christus empfängt den Geist Gottes und sendet ihn zu seinem Volk herab. Und der Heilige Geist weist das Volk, also uns, auf Christus hin und richtet so uns, die lebendigen Steine im Tempel, auf den fest gegründeten Eckstein aus. So wie es ein Maurer bei einem Hausbau auch tut. Und all das hat der Herr in seinem Wort von Anfang an immer wieder verheißen und offenbart. Diese Grundsteinlegung hat also nicht nur einen heilsgeschichtlichen, sondern auch einen offenbarungsgeschichtlichen Aspekt. Das Volk muss Christus erkennen, muss ihn im Glauben ergreifen, um sich auf ihn gründen zu können. Das war damals so, das ist auch noch heute so. Und darum ist Christus in der Schrift offenbart worden, durch alle Zeiten hindurch, in immer größer werdender Klarheit und Deutlichkeit. Das war auch der Auftrag Jesajas, Christus zu offenbaren, den Eckstein, der vielen zum Stolperstein, aber anderen zum Fels und Fundament werden sollte. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die historischen Tatsachen zur Kenntnis nehmen oder meinetwegen glauben. Ebenso wichtig ist es, Christus tatsächlich zu ergreifen und durch Glauben mit ihm vereint zu sein. Und das geschieht nicht, indem wir irgendetwas tun, sondern indem Gott durch das Evangelium wirkt. Allein das Evangelium von Jesus Christus ist die Kraft Gottes zur Rettung. Das Evangelium wird verkündigt. Durch die Verkündigung des Evangeliums wirkt Gott den Glauben. Und der Glaube vereint uns mit Christus und bedeutet unsere Errettung. Und so kommen wir schon zum letzten Abschnitt, in dem wir noch die Frage beantworten, was der Eckstein Christus bewirkt. Die Wirkung, wir können es uns schon denken, ist eine zweifache. Es gibt einen negativen Effekt und einen positiven. Die negative Auswirkung erkennen wir aus dem Textzusammenhang. Das Legen dieses Steines ist die Gerichtsantwort auf den Hochmut und die Gottlosigkeit des Volkes. Denken wir an das Wort darum. Die Führer Israels verwerfen die Botschaft Jesajas. Sie verachten das Wort Gottes. Sie verachten sein Gesetz und seine Verheißungen. Und damit verachten und verwerfen sie den Eckstein. Den Eckstein, den Gott ihnen durch alle Zeiten hindurch in immer größerer Klarheit offenbart und verheißen hat. Der Herr nennt diesen Stein kostbar. Sie verwerfen ihn und suchen nach einem anderen. Sie schließen lieber einen Bund mit Tod und Hölle, statt auf Christus zu vertrauen. Und verachten damit auch die Gerechtigkeit, die Gott einfordert und die nur Christus erwerben kann. Nein, dieser Eckstein ist nichts für sie. Auf dem wollen sie nicht gegründet sein. Und sie sollen es auch nicht. Wir haben das vorhin schon bei Petrus gelesen. Der schreibt, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute, also sie selbst, verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, für sie ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben. Und jetzt kommt's, wozu sie auch gesetzt sind. Das ist die Lehre der Verwerfung. Gott hat diese Menschen in seinem ewigen Ratschluss verworfen. Hat sie von dem Heil in Christus ausgeschlossen. Und darum können und werden sie nicht glauben. Und auch darin verherrlicht sich Gott, indem er sie in seiner absolut strengen Gerechtigkeit, in dem Elend und Verderben belässt, in das sie sich durch ihre Sünde selbst gestürzt haben. Man kann keinen Bogen um Christus machen. Wenn Christus offenbart ist, können wir nicht so tun, als hätten wir nichts bemerkt und uns unauffällig davonschleichen. Wir würden immer über Christus stolpern, und zwar so heftig, dass wir zerschellen. Also in Zerstörung und Vernichtung enden. Den Gottlosen in Israel wurde dieses Gericht schon vorgezeichnet im Kriegssturm der Assyrer und später der Babylonier. Aber das war nur ein Vorschatten, nur ein Bild des wahren Unheils, das am Ende auf sie wartet. Aber der Stein namens Christus ist nicht nur ein Stolperstein. Er ist eben auch und vor allem ein Eckstein. Ein Eckstein, auf dem Gott, seine Gemeinde, sein Volk, sein Zion, Stein für Stein errichtet. Wer dem Wort Gottes glaubt und auf Christus vertraut, der flieht nicht, wie es im Text heißt. Der flieht nicht. Wir brauchen keinen Bund mit dem Tod zu schließen, denn wir haben in Christus ja den Tod überwunden. Der Tod kann uns nicht mehr erschrecken. Sein Stachel ist zerbrochen. Wir blicken von unserer eigenen Unfähigkeit, von unserer eigenen Verlorenheit weg und wir blicken auf Christus, unseren Eckstein. Auf unseren Grundstein, auf unseren Felsen, auf unser Fundament, wie auch immer man es nennen will. Und wir erwarten voller Hoffnung und Zuversicht sein zweites Kommen im Gericht, bei dem er unsere Errettung vollkommen machen wird. In Jesaja 57, Vers 21 stellt der Herr unmissverständlich klar, keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Aber in Psalm 40, Vers 5 verheißt er, wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Amen.